Ici Berlin.
Hier ist Berlin. Der Podcast aus der belgischen Botschaft in Berlin.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Eine neue Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin, dem Podcast aus der Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie-Brüssel und der Wallonie in der belgischen Botschaft in Berlin, geht an den Start. Diesmal haben wir die Universität Paderborn in den Fokus genommen, sprachen mit einem Bundestagsabgeordneten und lassen uns die Flötentöne beibringen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sollten Sie unbedingt weiterhören. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Hörvergnügen bei der 18. Folge von Ici Berlin, hier ist Berlin und diesen Themen. Belgien-Tag und universitäre Forschung, wie die Uni Paderborn sich mit Belgien ein Alleinstellungsmerkmal schaffte. Belgien-Reise zur Kontaktpflege, Bundestagsabgeordnete besuchen Kolleginnen und Kollegen im Nachbarland und Belgier in Berlin von einem Blockflötisten, der in der deutschen Hauptstadt Karriere machte. Zu unserem ersten Thema. Über das Belgien-Zentrum an der Universität Paderborn haben wir in einer früheren Ausgabe unseres Podcasts ja schon einmal berichtet. Im letzten Monat fand indes zum 7. Mal ein Belgien-Tag statt. Im Fokus dabei Belgiens kleinstes Bundesland, die deutschsprachige Gemeinschaft, kurz Ostbelgien. Am Vormittag des 10. Mai Gespräche und Diskussionen auf dem Campus der Universität Paderborn. Mit dabei der ostbelgische Ministerpräsident Oliver Pasch. Am Nachmittag dann Präsenz in der Paderborner Innenstadt. Am Ostbelgien mobil vor dem Rathaus, Verkostung regionaler Köstlichkeiten. Drinnen im Rathaus ein spannender Austausch unter anderem mit Paderborns Bürgermeister Michael Dreyer. In Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Theodorianum dann Spoken Word Art mit Jesse James Lafleur und alles rund um den belgischen Comic mit Comiczeichner Flix, der die Lizenz zum Zeichnen belgischer Comichelden hat. All das in enger Kooperation unserer Vertretung mit dem Belgienzentrum der Universität Paderborn, die eigentlich ja eher für die Computerwissenschaften und das Erbe von Computerpionier Heinz Nixdorf bekannt ist. Ganz so ungewöhnlich, wie es scheint, ist die Ansiedlung des Belgienzentrums an der Uni Paderborn, aber dann doch nicht, wie uns deren Präsidentin Prof. Dr. Birgit Riegraf erklärte.
Ja, in der Tat ist die Universität Paderborn mit ihrer Informatik weithin sichtbar, was mit der Gründungsgeschichte der Universität zu tun hat. Aber unsere größte Fakultät der 5 Fakultäten ist die Kulturwissenschaften. Und auch unsere Fakultät für Kulturwissenschaften ist inzwischen weit über die Region hinaus sichtbar. Insofern war die Idee, ein Belgienzentrum zu gründen, das aus der Fakultät für Kulturwissenschaften kam, nicht ganz so ungewöhnlich, wie es sich vielleicht von außen darstellt. Und wir haben einen großen Bereich Germanistik und wir haben einen großen Bereich Romanistik und haben viele Kooperationen in Spanisch, Französisch sprechende, auch angrenzende Länder. Und insofern lag es eigentlich gar nicht so weit weg, auch Belgien in den Blick zu nehmen. Und wir haben eine ausgesprochen engagierte Professorin. Das ist ja sehr häufig bei solchen Entwicklungen. Es gibt einzelne Personen, die sich sehr engagieren. Und Frau Schmitz, Professorin Schmitz, war von einer Belgien-Faszination angesteckt, die sich dann auf uns alle übertragen hat.
Viel hat sich getan, seit das Belgien-Zentrum 2016 seine Arbeit aufgenommen hat. Inzwischen erforschen Wissenschaftler nicht nur kulturelle, ökonomische, historische und gesellschaftliche Charakteristika Belgiens sowie seiner Gemeinschaften und Regionen, sondern gibt es eine Leselounge in der Bibliothek und belgische Kunst am Bau. Letzteres allerdings war eine Odyssee, erinnert sich die Präsidentin Professor Riegraf.
In der Tat, aber das hat auch damit zu tun, dass alle Fragen des Baus immer kompliziert sind, zumindest an deutschen Universitäten. Vielleicht kann ich dazu noch etwas weiter ausholen. Als wir die Uni 1973 gegründet haben, wir haben im letzten Jahr 50 Jahre Jubiläum gehabt, da war die Frage des Kunst am Baus immer Teil der Universität Paderborn, aber eher bezogen auf Skulpturen im öffentlichen Raum. Und insofern war uns die Idee, Kunst am Bau zu machen, gar nicht fern, sondern gehörte sozusagen zur Gründungs-DNA der Universität Paderborn. Und als dann die Idee der Leselounge aufgekommen ist und auch von Ihrer Seite gemeinsam mit uns die Idee aufgekommen ist, diese Kunst am Bau weiter zu stricken, haben wir festgestellt, dass es viele Verknüpfungen zwischen Belgien und den kulturellen Interessen Belgien und den kulturellen Wurzeln Belgien und der Universität Paderborn gibt und der Region in Paderborn. Wir haben nämlich gesehen, dass die Glaskunst ein Teil der belgischen Tradition ist und dort herausragende Künstler und Künstlerinnen in Belgien ausgebildet werden. Und wir wiederum haben eine großes Unternehmen im Bereich der Glaskunst. Und so konnten wir dann unsere Interessen gleichzeitig mit Künstler und Künstlerinnen und dem Unternehmen, dem entsprechenden Unternehmen vor Ort umsetzen. Also die lange Odyssee, wie Sie es eben bezeichnet haben, und die durchaus komplizierten Hürden, die wir haben überwinden müssen, hat wirklich nichts mit zu tun, dass es ein großes Interesse daran gab und dass die Bedingungen dafür ganz hervorragend waren. Und inzwischen sind wir wirklich stolz über diese Glaskunst.
Ende gut, alles gut also. Das Belgienzentrum ist an der Universität Paderborn nicht mehr wegzudenken. Alleinstellungsmerkmal, wie gesagt, über die Grenzen hinaus, eine wissenschaftliche Forschung und Auseinandersetzung mit unserem Land, die auch für die Zukunft noch genügend spannende Themenfelder bietet, zu denen geforscht werden wird. Denn obwohl man nur gut 300 Kilometer von der Staatsgrenze entfernt ist, birgt Belgien hier und da immer noch Unbekanntes. Vieles sei selbstverständlich und geläufig zu Belgien, sagt die Präsidentin der Uni, Frau Professor Rigraf, fügt aber abschließend hinzu.
Was allerdings, da würde ich Ihnen zustimmen, weniger bekannt ist, ist, in welcher Vielfalt Belgien dann auch tatsächlich mit den Gemeinschaften und den Sprachen auftritt und wie es geschafft hat, aus dieser Vielfalt eine Einheit zu machen. Und das ist eben etwas, was uns durchaus fasziniert. Und da können wir in der Tat lernen und können auch nochmal Erfahrungen von Ihrer Seite, zum Beispiel über das Zusammenleben in kulturellen vielfältigen Kontext mit vielen Sprachen sehr viel lernen. Und in der Tat, da ist noch vieles, was wir nicht kennen und was wir noch gerne näher kennenlernen würden.
Der Deutsche Bundestag hier in Berlin mit seinen Debatten, dem Plenum oder den Ausschüssen ist Ihnen, werte Podcast-Hörerinnen und Hörer, sicherlich ein Begriff. Aber kennen Sie auch die Parlamentariergruppen des Bundestages? Wenn nicht, stellen wir Ihnen an dieser Stelle die naheliegendste, nämlich die Parlamentariergruppe Belgien-Luxemburg mit ihrem Vorsitzenden Patrick Schnieder vor. Der war kürzlich mit Bundestagsabgeordneten zum Arbeitsbesuch seiner Parlamentariergruppe in Belgien. Dazu später mehr. Jetzt zurück zur Frage, wer und was sind und was machen die Parlamentariergruppen des Bundestages eigentlich?
Ja, das sind Zusammenschlüsse eigener Art, will ich mal sagen. Es sind keine Ausschüsse. Der Deutsche Bundestag ist weltweit vernetzt über diese Parlamentariergruppen. Es sind im Moment knapp 50. Und sie haben zum Ziel, dass wir einen kontinuierlichen persönlichen Dialog mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern in der ganzen Welt führen, also mit Ländern überall. Das ist der Austausch der Parlamente, wenn man so will. Das steht im Mittelpunkt. Aber natürlich pflegen wir auch Kontakte zu Regierungen, zu Oppositionsmitgliedern, zu Repräsentanten der Zivilgesellschaft. Es soll also eine Verbindung zwischen den jeweiligen Ländern herstellen, vertiefen und zum gegenseitigen Verständnis beitragen.
Sagt der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende der Parlamentariergruppe Belgien-Luxemburg, Patrick Schnieder, und fügt hinzu, dass der Wahlkreis der Abgeordneten oftmals einen direkten Einfluss auf die Zugehörigkeit zur jeweiligen Parlamentariergruppe hat. Er selber sei ein Beispiel dafür, so Schnieder.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz natürlicher Effekt. weil die Mitgliedschaft allgemein in einer Parlamentariergruppe immer ein besonderes Interesse an den Beziehungen zu dem jeweiligen Partnerstaat widerspiegelt. Und das geht in der Regel über bestehende persönliche Kontakte oder über politische Arbeitsschwerpunkte, auch außenpolitische Arbeitsschwerpunkte oder eben über die Nähe des Wahlkreises zur Staatsgrenze. Manchmal bestehen auch besondere wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen im Partnerstaat. Und wenn man dann eben eine Nachbarschaft hat, dann überschneiden sich oftmals diese Motive. Und so ist das bei mir persönlich auch. Ich lebe im Dreiländereck Belgien, Deutschland, Luxemburg. Ich habe 15 Kilometer bis zur belgischen Grenze, 15 Kilometer bis zur luxemburgischen Grenze. Ich habe dort knappe 11 Jahre als Bürgermeister gearbeitet, bevor ich in den Deutschen Bundestag eingezogen bin. Und von daher habe ich da sehr viele Kontakte politischer Art vorher schon gehabt, aber natürlich auch kultureller Art. Ich habe Freunde dort erleben und dann ist da natürlich ein ganz natürliches Interesse, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten, zu pflegen und da, wo es auch möglich ist, politisch mitzugestalten, was dort in der Grenzregion passiert.
Die jetzt absolvierte Belgien-Reise führte die Parlamentariergruppe unter Leitung von Patrick Schnieder im Mai in alle Landesteile Belgiens und erlaubte erstmals nach der Pandemie, die so wichtigen persönlichen Kontakte wieder vor Ort zu pflegen. Abschließend noch einmal Patrick Schnieder, Vorsitzender der Parlamentariergruppe Belgien-Luxemburg im Deutschen Bundestag.
Und zwar diese Pflege der Partnerschaft und Freundschaft, gerade nach der Corona-Pause, sehr wichtig. Ich glaube, die letzte Delegationsreise, die wir im Deutschen Bundestag nach Belgien unternommen haben, datierte aus 2017. Wir hatten in der Corona-Zeit mal einen digitalen Austausch, aber das kann ein persönliches Treffen natürlich nicht ersetzen und schon gar nicht, wenn man 4 Tage in einem Land unterwegs ist. Und darüber hinaus haben wir wirklich hochinteressante Themen dort besprochen. Wir haben gespürt, dass wir einander wichtige Partner sind in Politik. Wir sind in vielen Fällen dort auf der gleichen Linie und können uns, glaube ich, auch im politischen Konzert da sehr gut unterstützen. Und das betrifft auch die Wirtschaft. Belgien und Deutschland sind einander ganz wichtige wirtschaftliche Partner. Und in diesem Bereich haben sich auch die Gesprächsthemen eigentlich bewegt. Das waren die großen Fragen wie Ukraine-Krieg, die Frage von Klimawandel, Energiepolitik. Wir haben uns intensiv unterhalten über die Wasserstoffstrategie in Belgien. Das ist ein ganz tolles Projekt, bei dem wir hoffen, dort mitmachen zu können, in gewisser Weise profitieren zu können. Das ist gerade für Nordrhein-Westfalen, für Rheinland-Pfalz von ganz großer Bedeutung. Wir haben über regionale Dinge gesprochen, die aber national große Bedeutung haben, wie das Einstein-Teleskop. Da waren wir uns alle einig, auf belgischer Seite wie auch bei der deutschen Delegation, dass wir das dort in der Dreiländerregion Belgien, Niederlande, Deutschland unbedingt umsetzen wollen. Für mich dann ganz wichtig und sicherlich auch ein Höhepunkt der Reise, das, was wir in Ostbelgien besprochen haben, grenzüberschreitende Zusammenarbeit ganz konkret und ein großer Wunsch von uns, über die Bürgerräte in der deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgiens unterrichtet, informiert zu werden. Also für uns ein Riesenertrag, ich will das wirklich so sagen, und das werden wir in unserer Fraktion hier natürlich tragen.
Zu unserem letzten Thema. Haben Sie, genau wie ich, in Ihrer frühen Jugend vielleicht auch mal Blockflöte gespielt, dann aber aus welchen Gründen auch immer die Freude an dem Instrument verloren? Nun, dann lernen Sie jetzt jemanden kennen, der die Liebe zur Blockflöte zum Beruf gemacht hat und sie nicht in die Ecke gelegt hat. Der junge Blockflötist Gregory Doob spielt, komponiert und hat inzwischen ein eigenes Blockflötenensemble gegründet. Doch wie und wann hatte diese Passion für ihn begonnen?
Also das hat bei mir eigentlich ziemlich spät angefangen. Also ich komme aus einer großen Familie. Ich hatte 3 Geschwister und die hatten alle vor mir so ein Instrument ausprobiert und dann aufgegeben. Und von daher dachten meine Eltern, das wird sich mit mir irgendwie nicht lohnen. Und dann meinte irgendwann meine Großmutter zu mir, dass sie immer bedeutet hatte, ein Instrument zu lernen oder spielen zu können. Und wäre ich so alt wie sie, meinte sie, würde ich das irgendwie jetzt machen. Und das hat irgendwie bei mir so Klick gemacht. Und dann kam der Wunsch von mir, tatsächlich so Musik zu lernen. Dann habe ich mit der Gitarre angefangen oder in Belgien, wie es so ist, mit dem Solfège, dieses Gehörbildungsunterricht. Und dann mit der Gitarre, das habe ich 2 Jahre gemacht, war okay, aber ich war auch nicht so sehr begeistert. Und dann gab es ein Konzert in der Musikschule, wo ich studiert habe. Und dann hat mein Lehrer damals gespielt und dann war ich verliebt in den Klang der Blockflöte sofort. Ich fand es irgendwie super schön. Dieser Klang hat irgendwas sehr Direktes, so sehr präzis, und das hat mich so getroffen. Und dann habe ich sofort ihn gefragt, ob ich das Instrument lernen könnte bei ihm, und das hat so angefangen.
Inzwischen gibt es das gerade gehörte Cradle-Ensemble in Berlin unter Leitung von Gregory Dob. Zur Namensgebung und der Musik, die die 5 Blockflötistinnen und Flötisten des Ensembles spielen, meinte Gregory Dob im Gespräch mit uns.
Der Name Cradle-Ensemble kommt aus dem ersten Stück, das wir zusammengespielt haben, heißt eigentlich The Cradle, heißt der Korb auf Deutsch. Und ja, das war irgendwie schön, weil dieses Korb kommt eigentlich mit der Idee von Singen. Also man kann irgendwie so ein Kind, also so ein Wiegenlied sich gut vorstellen mit dem Kind in dem Korb und kann irgendwas, also dieses Singen, das war was uns sehr wichtig. Und dass diese rhythmische, das ist balanciert von dem Wiegen. Deswegen Cradle Ensemble hat für uns irgendwie gut gepasst. Genau. Und die Musik, die wir spielen, ist hauptsächlich die Musik aus der Renaissance. Das ist das Repertoire, was wir hauptsächlich mit den Flöten spielen können, ja.
Die 5 Blockflöten im Ensemble sind dabei nicht nur unterschiedlich groß, sie bilden auch alle Tonhöhen von Sopran bis Bass ab. Gar nicht so ungewöhnlich, sagt Gregory Dob und nimmt uns mit in die Musikgeschichte.
Das klingt ein bisschen außergewöhnlich, 5 Blockflöten zusammen und vor allem die großen Flöten, ja. Aber für die Musik der Renaissance eben, es ist gar nicht so außergewöhnlich. Man muss sich das so vorstellen, dass während der Renaissance der Instrumentenbau sich enorm entwickelt hat. Da hat man angefangen, Instrumente in verschiedenen Größen zu bauen, extrem groß, manchmal auch extrem klein. Also man wollte richtig hohen Tönen spielen können und auch tiefen Töne. Und das hat man systematisch für alle Instrumentengattungen gemacht, also für die Blockflöten, aber auch zum Beispiel für die Streicher, also das Orchester. Das ist ein gutes Beispiel, was wir noch alles kennen, das eigentlich aus dieser Zeit kommt. Also die Geigen sind klein, die Bratsche sind größer, die Celli noch größer, die Kontrabass noch größer. Sind eigentlich nur Streicher, die mal klein und groß sind und die zusammenspielen werden. Bei den Blockflöten funktioniert es genauso. Also das hat sich nicht durchgesetzt im Orchester wie beim Streicher. Aber da hat man auch vom kleinen Sopran-Blockflöte Alt, G-Alt, Tenor, Bassett, Bass, Quad-Bass zu Bass, also alle größer. Und damit kann man auch dieses Klangspektrum von ganz oben bis ganz unten abdenken, wie im Orchester eigentlich, ja.
Alles Flöten. Wenn Sie jetzt Lust haben, noch mehr zum Thema zu erfahren, dann gibt es weiterführende Informationen, wie immer auch online auf unserem Internetauftritt unter wallonie-brüssel.de. Auf unserem YouTube-Kanal können Sie indes alle Gespräche, die wir für den Podcast geführt haben, auch wieder in voller Länge anhören. So, das war es auch schon für diese Ausgabe von Ici Berlin, hier ist Berlin. Die nächste Folge gibt es dann nach der Sommerpause im September. Danke fürs Zuhören, sagt das gesamte Team der diplomatischen Vertretung aus Belgiens, der Föderation Wallonie-Brüssel und der Wallonie in der belgischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Alexander Hohmann. Bleiben Sie gesund und genießen Sie den Sommer.